In der Erziehung meiner Kinder, da beobachte ich sehr häufig folgenden Ablauf. Eine meiner Töchter stellt irgendwas Böses an, was dann ein Gespräch zur Folge hat, und ich sage meiner Tochter, das, was du getan hast, das ist Sünde, das ist böse, das machst du bitte nicht noch einmal. Es vergeht eine kurze Zeit, meine Tochter macht genau dasselbe noch einmal. Es folgt dann Gespräch Nummer zwei, und ich kündige in diesem zweiten Gespräch sehr deutlich Konsequenzen an und ich sage, wenn du das noch einmal tust, hat das diese oder diese Konsequenzen. Es vergeht wieder eine kurze Zeit und meine Tochter macht es noch einmal. Es folgt Gespräch Nummer drei und meine Tochter weiß genau, jetzt sind die Konsequenzen fällig. Und ich beginne dann dieses Gespräch, indem ich zwei Fragen stelle. Ich stelle die erste Frage: Habe ich dir nicht gesagt, dass das Sünde ist und du das nicht tun darfst? Ich erwarte von meiner Tochter dann ein Ja, um dann als nächstes zu fragen: Habe ich dir nicht gesagt, dass diese und diese Konsequenzen folgen werden, wenn du das noch einmal tust? Und in den meisten Fällen schaffe ich es gar nicht, diese Fragen zu Ende zu stellen, bevor dann meine Tochter reingrätscht und sagt: Ja, Papa, aber meine Schwester. Und dann folgt eine ausgeklügelte Entschuldigung, warum diese angekündigte Konsequenz jetzt nicht gerechtfertigt wäre. Ich denke, ihr wisst, wovon ich spreche. Wir Menschen, wir sind Meister darin, Entschuldigungen zu konstruieren, an die wir auch wirklich glauben. Und wir meinen, einer Strafe mit unserer Entschuldigung entgehen zu können. Und so meinen Menschen auch einmal vor Gott, Entschuldigungen vorbringen zu können, die sie sich Zeit ihres Lebens einreden, die das Gericht von uns abwenden werden. Und mit diesem Text aus Römer Kapitel 2 wird Paulus uns diese Illusion nehmen, dass wir Menschen irgendwas vor Gott als Entschuldigung vorbringen können, wo Gott sagen wird: Alles klar, okay, das kann ich verstehen. Du wirst nicht gerichtet werden. Wir lesen dazu den Text aus Römer 2, ab Vers 1 bis 16. Da schreibt Paulus: Deshalb bist du nicht zu entschuldigen, Mensch, jeder, der da richtet. Denn worin du den anderen richtest, verdammst du dich selbst. Denn du, der du richtest, tust dasselbe. Wir wissen aber, dass das Gericht Gottes der Wahrheit entsprechend über die ergeht, die so etwas tun. Denkst du aber dies, Mensch, der du die richtest, die so etwas tun und dasselbe verübst, dass du dem Gericht Gottes entfliehen wirst? Oder verachtest du den Reichtum seiner Gütigkeit und Geduld und Langmut und weißt nicht, dass die Güte Gottes dich zur Buße leitet? Nach deiner Störrigkeit und deinem unbußfertigen Herzen aber häufst du dir selbst Zorn auf für den Tag des Zorns und der Offenbarung des gerechten Gerichtes Gottes, der einem jeden vergelten wird nach seinen Werken. Denen, die mit Ausdauer in gutem Werk Herrlichkeit und Ehre und Unvergänglichkeit suchen, ewiges Leben, denen jedoch, die von Selbstsucht bestimmt und der Wahrheit ungehorsam sind, der Ungerechtigkeit aber gehorsam, Zorn und Grimm. Bedrängnis und Angst über jede Seele, über die Seele jedes Menschen, der das Böse vollbringt, sowohl des Juden zuerst als auch des Griechen. Herrlichkeit aber und Ehre und Frieden jedem, der das Gute wirkt, sowohl dem Juden zuerst als auch dem Griechen, denn es ist kein Ansehen der Person bei Gott. Denn so viele ohne Gesetz gesündigt haben, werden auch ohne Gesetz verloren gehen. Und so viele unter Gesetz gesündigt haben, werden durchs Gesetz gerichtet werden. Es sind nämlich nicht die Hörer des Gesetzes gerecht vor Gott, sondern die Täter des Gesetzes werden gerechtfertigt werden. Wenn die Nationen, die kein Gesetz haben, von Natur dem Gesetz entsprechend handeln, so sind diese, die kein Gesetz haben, sich selbst ein Gesetz. Sie beweisen, dass das Werk des Gesetzes in ihren Herzen geschrieben ist, indem ihr Gewissen mit Zeugnis gibt und ihre Gedanken sich untereinander anklagen oder auch entschuldigen. An dem Tag, da Gott das Verborgene der Menschen richtet, nach meinem Evangelium durch Christus Jesus. Wir haben vor zwei Sonntagen über die letzten Verse aus dem Kapitel 1 nachgedacht. In diesen Versen hat Paulus gezeigt, wie sich der Zorn Gottes offenbart oder wie er unter uns in der Welt sichtbar wird. Gott offenbart seinen Zorn darin, dass er die Menschen in ihrer Sünde dahin gibt. Er lässt sie quasi von der Leine und der Mensch, er läuft seiner Begierde nach und er treibt es in seiner Sünde so weit, dass er sich selbst in seiner Sünde zerstört. Gott lässt uns also an den Konsequenzen unserer Sünde leiden und Gott zeigt uns damit die gelbe Karte und er sagt, dich erwartet mein Zorn, kehre um und hör auf damit. Der Mensch erkennt diesen Zorn Gottes in seinem Leben und er weiß aus dem Zorn Gottes, der ihm offenbart ist, dass der Gerichtstag kommt, an dem der Mensch gerichtet wird. Und trotzdem leben Menschen weiter in der Sünde. Die Menschen wissen, dass Gott da ist, sie erkennen das aus der Schöpfung. Sie wissen um den kommenden Zorn Gottes, Gott hat es ihnen durch seinen Zorn offenbart. Und trotzdem gehen sie sehenden Auges in das letzte Gericht. Und auf diese Tatsache hin nimmt dann Paulus Bezug im Kapitel 2 und sagt, deshalb bist du nicht zu entschuldigen, o Mensch. Du wusstest um die Existenz Gottes, du wusstest, dass Gottes Zorn bevorsteht und deswegen gibt es nichts, was du als Entschuldigung vorbringen kannst, was das Gericht von dir abwenden wird. Also Paulus hat mit diesen Versen von Vers 18 bis 32 im Kapitel 1 so ein wasserdichtes Urteil über die Menschen gesprochen, dass der Mensch gemäß der Rechtsforderung Gottes des Todes schuldig ist. Paulus hat die Sünden der Heiden verurteilt und der Jude, der hat dem vielleicht zugehört und der hat dem zugestimmt und hat gesagt, jawohl, richtig so, da bin ich ganz genau deiner Meinung, Gott. Die Heiden, die machen solche schlimmen und bösen Dinge, die müssen unbedingt gerichtet werden. Und jetzt im Kapitel 2 wendet Paulus sich an diesen selbstgerechten Juden, der ihm gedanklich zustimmt und sagt ihm damit jetzt, du brauchst gar nicht denken, dass du ungeschoren davonkommst. Und jetzt ab Kapitel 2, Vers 1 bis 3, Vers 20 wird Paulus jetzt beweisen, dass der Jude genauso dran ist wie der Heide. Paulus wechselt hier ab Kapitel 2, Vers 1 in die direkte Rede. Ja, er spricht sie mit Du an und wir erkennen aus Kapitel 2, Vers 17, dass Paulus damit zu Juden jetzt spricht. Und während jetzt Paulus quasi den Juden ihr Gericht vor Augen hält, reagieren die Juden genauso wie meine Töchter oder unsere Kinder reagieren, wenn wir ihnen die Konsequenz ankündigen. Und die Jugend sagen, halt, Moment mal, Paulus, ich glaube, du hast da was vergessen. Und dann würde ein Jude eine Reihe von Entschuldigungen vorbringen, die seiner Meinung nach wirklich gerechtfertigt sind und die beweisen, dass er nicht des Todes schuldig ist. Aber Paulus, der selbst Jude ist, er weiß ganz genau, was die Juden ihm jetzt alles an Entschuldigungen vorbringen werden. Und er geht in den nächsten zwei Kapiteln genau darauf ein. Und er macht genau das, was wir sehr oft in unserer Erziehung machen müssen. Wir müssen unseren Kindern erklären, dass ihre Entschuldigungen, die sie vorbringen, sie nicht vor der Strafe bewahren. Die sind nicht gerechtfertigt, diese Entschuldigungen. Und genau das tut Paulus jetzt, indem er ab Kapitel 2 beginnt, diese Entschuldigungen der Juden zu widerlegen. Und wir erkennen aus dem Verlauf des Römerbriefes, was diese Entschuldigungen waren, die die Juden hervorgebracht haben oder hervorbringen können. Die Juden haben sich nämlich gedacht, ich habe das Gesetz bekommen, ich kenne das Gesetz. Dann haben sie gedacht, ich bin beschnitten worden. Das ist das Zeichen meiner Zugehörigkeit zum Volk Gottes. Ich bin ein Nachkomme Abrahams. Gott kann mich nicht verurteilen. Gott kann mich unmöglich bestrafen, weil ich zu seinem auserwählten Volk gehöre. Das sind die Entschuldigungen, die der Jude vorbringt und weshalb er meint, der Strafe davonzukommen. Und bevor Paulus jetzt auf diese einzelnen Entschuldigungen eingeht, schreibt Paulus jetzt in den Versen 1 bis 11 von Kapitel 2 einen Grundsatz. Er beschreibt einen Grundsatz, mit dem er nachher all diese Entschuldigungen entkräften wird. Und diesen Grundsatz lesen wir in den ersten 11 Versen. Ich lese jetzt noch einmal die Verse 1 bis 3. Deshalb bist du nicht zu entschuldigen, Mensch, jeder, der da richtet, denn worin du den anderen richtest, verdammst du dich selbst, denn du, der du richtest, tust dasselbe. Wir wissen aber, dass das Gericht Gottes der Wahrheit entsprechend über die ergeht, die so etwas tun. Denkst du aber, dies Mensch, der du die richtest, die so etwas tun und dasselbe verübst, dass du dem Gericht Gottes entfliehen wirst? Rhetorische Frage, denkst du das? Ja, die Juden haben genau das gedacht. Sie haben gedacht, ich werde dem Gericht Gottes entfliehen können, ich werde davonkommen können. Sie haben gedacht, ich bin beschnitten, ich bin Nachkomme Abrahams, ich kenne das Gesetz, ich bin safe. Mir wird nichts passieren. Und weil er sich mit diesen Ausreden so in Sicherheit wiegt, interessiert den Juden gar nicht mehr, ob er dem Gesetz jetzt wirklich gehorsam ist oder nicht. Und in dieser selbstgerechten Sicherheit wagt er sogar mit erhobenem Zeigefinger über die Heiden zu schimpfen und die Heiden zu richten, obwohl er dieselben Sünden verübt wie der Heide. Und mit diesen ersten Versen hier schwenkt Paulus jetzt den Scheinwerfer für die Juden auf ihre Taten. Und er sagt dem Juden damit, vergiss mal deine Beschneidung, vergiss mal deine Nachkommenschaft und schau mal bitte einfach nur auf das, was du tust. Beachtet bitte diese Tu-Wörter hier in den ersten drei Versen. Vers 1, der du richtest, tust dasselbe. Vers 2, die so etwas tun. Vers 3, und du dasselbe verübst. Es geht um Taten. Paulus sagt dem Juden, du begehst die gleichen Sünden wie die Heiden und du meinst, dem Gericht Gottes entfliehen zu können? Nein, lieber Jude, du wirst im Gericht Gottes nicht davon kommen. Genauso wie der Zorn Gottes über die Heiden entfacht ist wegen ihrer Bosheiten, genauso ist Gott auch zornig über dich. Und das ist genau das, was auch damals Jesus in der Bergpredigt oder Johannes der Täufer den Juden vorgehalten hatte, als zum Beispiel die Pharisäer sich taufen lassen wollten und zu Johannes dem Täufer gekommen sind. Dann lesen wir in Matthäus 3, Vers 7, als aber viele der Pharisäer und Sadduzäer zu seiner Taufe kommen sah, sprach er zu ihnen, Otternbrut, wer hat euch gewiesen, dem kommenden Zorn Gottes zu entfliehen? Bringt nun der Buße würdige Frucht und meint nicht bei euch selbst zu sagen, wir haben Abraham zum Vater. Wieder diese Entschuldigung. Johannes musste den Pharisäern sagen, bringt der Buße würdige Frucht. Das heißt, wende dich ab von deinen bösen Werken, kehre um und denke nicht, dass du gerettet bist, nur weil du ein Abstamme Abrahams bist. Und so, wie Johannes damals, so legt auch Paulus hier die bösen Werke der Juden offen, um sie zu überführen. Paulus sagt hier zweimal, dass der Jude dasselbe verübt. Und damit nimmt Paulus jetzt auf Bezug auf die Sünden von Kapitel 1. Diese Unmoral, die Paulus da über die Heiden beschrieben hat, sagt er hier zu den Juden, du machst genau dasselbe. Und die Juden, die hatten das Verständnis des Gesetzes so verdreht, dass sie zum Beispiel über den Ehebruch sagten, Ehebruch habe ich erst dann begangen, wenn ich mit der Frau meines Nächsten im Bett lande. Und Jesus muss dieses Verständnis korrigieren und sagen, du hast Ehebruch in deinem Herzen begangen, wenn du die Frau eines Nächsten ansiehst und sie begehrst. Du bist genauso schuldig wie der Heide. Wir haben in den letzten Versen aus Kapitel 1 gesehen, wie langmütig Gott mit der Sünde des Menschen umgeht. Gott macht den Sünden der Heiden nicht einfach ein Ende, wie er es damals in der Sintflut gemacht hat oder wie er es damals zu Sodom und Gomorra gemacht hat. Obwohl wir genauso sündig sind wie die Menschen von damals, sondern Gott offenbart uns seinen Zorn. Er offenbart uns damit, dass sein Gericht kommen wird. Er warnt uns. Und bei den Juden geht Gott noch einen Schritt weiter. Gott warnt den Juden nicht nur durch seinen Zorn, sondern er offenbart ihm dazu noch sein Gesetz in schriftlicher Form. Gott kündigt dem Volk Israel schon durch Mose den Zorn an, der eintreffen wird, wenn sein Volk sich nicht an seine Gebote halten wird. Dann haben wir die Propheten im Alten Testament, die immer wieder Gottes Volk zur Umkehr gerufen haben. Die Juden haben also durch das Gesetz und die Propheten eine wesentlich deutlichere Warnung bekommen als die Heiden durch die Offenbarung in der Natur oder durch die Offenbarung des Zornes Gottes. Gott hat den Juden immer wieder in besonderer Weise gesagt durch seine Propheten, dass sie umkehren sollen von ihren bösen Werken. Und trotzdem nimmt sein Volk diese Warnung nicht ernst. Und Paulus stellt diese vorwurfsvolle Frage dann im Vers 4, oder verachtest du den Reichtum seiner Gütigkeit und Geduld und Langmut und weißt nicht, dass die Güte Gottes dich zur Buße leitet? Am Ende von Kapitel 1, wo Gott gesagt hat, du hast mich in der Schöpfung gesehen, du hast meinen Zorn gesehen, du bist nicht zu entschuldigen, da muss jeder Mensch sagen, Gott ist gerecht, wenn er richtet. Und trotzdem geht Gott noch weiter mit seinem Volk. Und er gibt seinem Volk das Gesetz. Er gibt es ihnen schriftlich, noch einmal. Dass Gott den Heiden seinen Zorn offenbart und sie dadurch warnt, das zeigt die Langmut und die Güte Gottes. Und in das Volk Israel investiert er noch viel mehr. Und er sendet ihnen Propheten, er gibt das Gesetz, um sie zur Buße zu leiten. Aber obwohl sie so viel mehr wissen, verachten sie die Güte Gottes genauso, wie es die Heiden tun, wie es am Ende von Kapitel 1 gesagt wird. Da hat Paulus über die Heiden gesagt, obwohl sie Gottes Rechtsforderung erkennen, dass sie, die so etwas tun, des Todes würdig sind, üben sie es nicht alleine aus, sondern haben auch Wohlgefallen an denen, die so etwas tun. Das trifft also auf Heiden zu, so wie auf Juden. Die Juden haben die Rechtsforderung Gottes nicht nur aus der Schöpfung und aus dem Zorn Gottes sehen können, sie haben die Rechtsforderung Gottes schriftlich bekommen. Und trotzdem verüben sie dasselbe. R.C. Sproul, er veranschaulicht in seinem Buch Die Heiligkeit Gottes sehr gut diese leichtfertige Einstellung, mit der wir Menschen die Güte und Geduld Gottes verachten. Und ich möchte jetzt einmal eine Passage aus diesem Buch vorlesen, in der R.C. Sproul dieses Thema sehr gut illustriert. Es ist ein längeres Zitat, ich lese das einmal vor. Erst meine Studenten haben mich gelehrt, wie sehr der Mensch dazu tendiert, Gnade als etwas Selbstverständliches hinzunehmen. Ich hatte als Dozent einen Anfängerkurs über das Alte Testament vor 250 Studenten im ersten Semester eines christlichen Colleges zu halten. Am ersten Vorlesungstag ging ich mit aller Sorgfalt den Lehrplan durch. Meine Erfahrungen hatten mir gezeigt, dass ich auf die pünktliche Abgabe der Semesterklausuren immer besonders deutlich hinweisen musste. In diesem Kurs mussten 3 kurze Arbeiten geschrieben werden. Ich erklärte den Studenten, dass die erste Arbeit am 30. September mittags auf meinem Schreibtisch zu liegen habe. Es würde keine Verlängerung der Frist gewährt werden, es sei denn, ein Student sei wirklich schwer erkrankt und müsse in die Klinik oder im engsten Familienkreis sei ein Todesfall eingetreten. Der Student, der seine Arbeit nicht rechtzeitig abliefere, werde automatisch die schlechteste Note erhalten. Die Studenten ließen in ihren Reaktionen erkennen, dass sie die Vorschriften verstanden hatten. Am letzten Septembertag händigten mir 225 Studenten pflichtbewusst ihre Arbeiten aus. Die restlichen 25 standen da, schlotterten vor Angst und waren voller Gewissensbisse. Sie klagten: Oh, Herr Professor Sproul, es tut uns leid, wir haben unsere Zeit nicht richtig eingeteilt. Wir haben die Umstellung von der Highschool auf das College noch nicht hinbekommen. Bitte geben Sie uns nicht die schlechteste Note. Lassen Sie uns bitte noch ein wenig Zeit. Ich ließ mich auf Ihre Bitte ein. Gut, sagte ich, ich lasse Ihnen diesmal noch etwas Zeit, aber denken Sie an den 31. Oktober, da ist die nächste Arbeit fällig. Nun waren sie überschwänglich in ihrer Dankbarkeit und ihren Beteuerungen, zum nächsten Termin bestimmt alles pünktlich abliefern zu wollen. Dann kam der 31. Oktober. 200 Studenten brachten ihre Arbeiten, 50 kamen mit leeren Händen. Sie waren nervös, aber nicht in Panik. Nach ihren Arbeiten gefragt, gaben sie sich wieder reumütig und zerknirscht: Oh, Herr Professor, in dieser Woche findet das Heimspiel unserer Footballmannschaft statt. Außerdem stehen die Zwischenprüfungen an und auch in den anderen Kursen haben wir unsere Arbeiten abzuliefern. Bitte geben Sie uns noch eine Chance. Wir versprechen Ihnen, es wird nie wieder vorkommen. Noch einmal ließ ich mich erweichen und sagte ihnen: Das ist das letzte Mal. Liefern Sie beim nächsten Termin nicht rechtzeitig ab, gibt es kein Pardon. Ich will keine Entschuldigungen hören und kein Gejammer, verstanden? Oh ja, Herr Professor, Sie sind großartig, Sie sind der beste Professor. Können Sie sich vorstellen, was am 30. November geschah? 150 Studenten lieferten ihre schriftlichen Arbeiten ab. Die restlichen 100 kamen völlig unbekümmert in den Vorlesungssaal geschlendert. »Wo haben die Herrschaften ihre Arbeiten?«, fragte ich sie. Ein Student antwortete: »Oh, Sie können ohne Sorge sein. Wir arbeiten dran. In einigen Tagen werden Sie alles haben, kein Problem.« Ich nahm mein Notizbuch zur Hand und fing an, die Namen aufzuschreiben. »Johnson, haben Sie Ihre Arbeit?« »Nein, Herr Professor«, kam die Antwort. »Das gibt die Note nicht ausreichend«, sagte ich, während ich sie eintrug. »Maldeney, haben Sie Ihre Arbeit?« »Nein, Herr Professor«, war auch diesmal die Antwort. Ich trug die entsprechende Note in mein Buch ein. Nun brachten die Studenten in äußerster Heftigkeit ihre Anschuldigungen vor. Sie tobten, protestierten und schrien: »Das ist nicht fair!« Daraufhin schaute ich einen aus der tobenden Menge an. »Lavery, sind Sie der Meinung, das ist unfair?« »Nein«, antwortete er brummend. »Oh, ich verstehe. Es ist Gerechtigkeit, die Sie unbedingt haben wollen. Wenn ich mich recht erinnere, waren Sie beim letzten Termin auch zu spät. Ich gebe Ihnen nicht ausreichend für die heutige fällige Arbeit und was ich im Oktober eingetragen habe, werde ich ebenfalls in diese Note umwandeln, denn das ist es, was Sie verdienen.« Der junge Mann war verblüfft. Er hatte keine Argumente mehr vorzubringen. Er entschuldigte sich für sein ungestümes Auftreten und war plötzlich froh, nun doch nur einmal nicht ausreichend zu bekommen. Die Studenten hatten meine Nachsicht schnell als eine selbstverständliche Sache hingenommen. Sie setzten nun meine Milde einfach voraus. Als plötzlich die Gerechtigkeit zur Geltung kam, waren sie nicht darauf vorbereitet. Es war ein Schock für sie und sie reagierten ziemlich aufgebracht. Und das, obwohl ich in einem Zeitraum von nur 2 Monaten zweimal nachsichtig gewesen bin. Genauso wie Professor R.C. Sproul immer wieder auf diesen Abgabetermin hingewiesen hat, so weist Gott uns Menschen immer wieder auf sein Gericht hin. Gott hätte eigentlich schon längst mit uns Schluss machen müssen, wie bei der Sintflut. Aber er ist langmütig. Er gewährt uns Gnadenfrist. Und genau wie die Studenten von R.C. Sproul, so gewöhnen wir uns an diese Gnadenfrist. Gott offenbart seinen Zorn, er warnt uns durch sein Wort, aber solange es nicht Feuer und Schwefel vom Himmel regnet, reagieren wir darauf nicht. Und wir verachten seine Langmut und Geduld, die uns zur Buße leitet. Die Juden haben sich auf ihre Abstammung und Beschneidung ausgeruht und denken sich, ja, das wird schon klappen da einmal vor Gott. Und so wie die Studenten am letzten Abgabetermin, so stellt sich der Jude vor, mal ganz locker so am Richterstuhl Christi vorbeizukommen. Ne, Gott, kennst mich ja, ich bin Nachkomme Abrahams, ne, beschnitten und so, weiter geht's in den Himmel. So stellen die sich das vor. Und wie groß wird da die Überraschung sein, wenn sie dann die Worte hören, ich habe dich nie gekannt, weiche von mir, du Übeltäter. In Prediger 8, da sagt Salomo in Vers 11 und 12 folgendes: Weil der Urteilsspruch über die böse Tat nicht schnell vollzogen wird, darum ist das Herz der Menschenkinder davon erfüllt, Böses zu tun, denn ein Sünder tut 100-mal Böses und verlängert doch seine Tage. Das zeigt dieses Denken von uns Menschen, wenn Gott uns nicht auf der Stelle für unsere Sünde bestraft, dann missinterpretieren wir seine Langmut. Und wir werten die Geduld Gottes als Nachlässigkeit. Psalm 94, da schreibt der Psalmist folgendes: Gott der Rache, Herr Gott der Rache, strahle hervor. Erhebe dich, Richter der Erde, vergilt den Hochmütigen ihr Tun. Bis wann werden die Gottlosen, Herr, bis wann werden die Gottlosen jubeln, übersprudeln, freches Reden werden sich rühmen alle Übeltäter. Dein Volk, Herr, zertreten sie, dein Eigentum bedrücken sie. Die Witwe und den Fremden bringen sie um, die Weisen ermorden sie. Sie sagen, Jahwe sieht es nicht, der Gott Jakobs merkt es nicht. Der Psalmist bittet Gott darum, seinen Zorn sichtbar werden zu lassen, weil die Gottlosen meinen, dass ihre Sünde keine Konsequenzen hat. Wir leben in der letzten Gnadenfrist. Der Abgabetermin ist längst vorbei. Gott gewährt uns Gnade. Er schiebt seinen Zorn auf. Er gewährt uns Aufschub in seiner Langmut. Er ist geduldig und warnt uns weiter durch sein Wort vor dem großen Tag des Zorns. Und wir missinterpretieren seine Geduld und meinen, Gott wird mir sowieso gnädig sein. Hat er ja schon immer gemacht. Und damit verachtest du seine Langmut und seine Geduld mit mir. Und wenn du so denkst, dann lies jetzt bitte einmal Vers 5 und 6 aus Römer 2. Da schreibt Paulus: Nach der Störrigkeit und deinem unbußfertigen Herzen aber häufst du dir selbst Zorn auf für den Tag des Zorns und der Offenbarung des gerechten Gerichtes Gottes, der einem jeden vergelten wird nach seinen Werken. Als R.C. Sproul seinen Schülern einen Aufschub gegeben hat, hat er von ihnen erwartet, dass sie sich jetzt wirklich fleißig auf den Hosenboden setzen und ihre Arbeiten rechtzeitig abliefern. Aber genau das Gegenteil passiert. Anstatt fleißiger zu werden, werden sie nachlässiger. Sie haben diese Gnadenfrist nicht gebraucht, sondern missbraucht. Und genauso gehen Menschen mit der Gnade Gottes um. Anstatt Buße zu tun, anstatt umzukehren, sündigen sie weiter und provozieren damit den Zorn Gottes. Diese Missachtung der Gnade, die werden Menschen einmal ganz teuer bezahlen müssen. Wenn Gott mit dir abrechnet, dann wird er jedes deiner Werke in die Waagschale werfen. Und indem du seine Gnade verachtet hast, hast du deinen Schuldenberg und damit den Zorn Gottes immer nur größer gemacht. Du hast Zorn aufgestapelt, der sich einmal im Gericht Gottes über dich entladen wird. Gott hat für sein auserwähltes Volk Israel noch mehr getan als für die Heiden. Er hat ihnen durch das Gesetz mehr Licht gegeben und ein viel klareres Bild über den Willen Gottes gegeben. Das sind Bemühungen Gottes für sein auserwähltes Volk gewesen. Gott hat den Juden mehr Erkenntnis gegeben als den Heiden, und je mehr Erkenntnis du hast, desto größer ist deine Verantwortung und desto größer ist auch sein Zorn, wenn du seine Güte verachtest. Und deswegen schreibt Paulus diese Zeilen explizit den Juden. Gott hat ihnen durch die Offenbarung des Gesetzes mehr Güte erwiesen, mehr Langmut, mehr Geduld mit ihnen gehabt. Aber anstatt diesem Gesetz zu gehorchen, haben sie andere damit gerichtet und sich selbst für etwas Besseres gehalten. Und wie ich einleitend gesagt habe, muss Paulus mit diesen Versen jetzt den Juden ein grundlegendes Prinzip klar machen, mit dem er dann ihre Entschuldigungen entkräften wird. Und wir sehen, wie Paulus mit diesen Versen erlenkt, wie ich gesagt habe, den Scheinwerfer auf die Taten, auf die Werke der Juden. Und er nennt den Juden hier im Vers 6 dieses grundlegende Prinzip, in dem er sagt, dass Gott einem jeden vergelten wird nach seinen Werken. Wir haben in der Schriftlesung die Situation gesehen vor dem letzten Gericht, vor dem Thron Gottes, wo Gott alle Menschen richten wird. Und wir haben zweimal diese Aussage in diesem Text gehört, er wird sie richten nach ihren Werken. Damit sagt Paulus jetzt hier den Juden, dass Gott nicht auf ihre Beschneidung schauen wird, auch nicht auf ihre Nachkommenschaft, auch nicht darauf, was ihnen alles offenbar geworden ist. Das Einzige, worauf Gott schauen wird, sind Werke. Auf das, was du tust oder nicht tust. Und entsprechend deinen Werken wird dir vergolten werden. Das beschreibt Paulus jetzt ganz einfach in den nächsten Versen ab Vers 7, wo er sagt, denen, die mit Ausdauer in gutem Werk Herrlichkeit und Ehre und Unvergänglichkeit suchen, ewiges Leben. Denen jedoch, die von Selbstsucht bestimmt und der Wahrheit ungehorsam sind, der Ungerechtigkeit aber gehorsam, denen Zorn und Grimm. Bedrängnis und Angst über jede Seele des Menschen, der das Böse vollbringt, sowohl dem Juden zuerst als auch dem Griechen, Herrlichkeit aber und Ehre und Frieden jedem, der das Gute wirkt, sowohl dem Juden zuerst als auch dem Griechen. Also Herrlichkeit, Ehre, ewiges Leben, Frieden, den Gehorsamen, die gute Werke getan haben, und Zorn, Grimm, Bedrängnis und Angst und den Ungehorsamen, die böse Werke getan haben. Tue Gutes, du wirst ewiges Leben ernten. Tue Böses, du wirst das Gericht ernten. Das ist das Prinzip, nach dem Gott richten wird. Er schaut auf das, was du tust oder was du getan hast. Das ist gerechtes Gericht. Danach wird Gott richten. Und jetzt denken vielleicht einige, Moment mal, Bernie, das ist doch Werksgerechtigkeit. Und wenn man das so stehen lassen würde, dann wäre das tatsächlich Werksgerechtigkeit. Und Paulus wird diese Spannung im weiteren Verlauf des Römerbriefes auflösen. Aber bevor wir dahin kommen, müssen wir diese Grundlage verstehen. Gott straft uns nicht nur dafür, dass wir Böses tun, sondern auch dafür, dass wir das Gute nicht tun. Das Gesetz erwartet von uns gute Werke. Deswegen brauchen wir gute Werke, um im Gericht Gottes bestehen zu können. Und weil wir Menschen diese guten Werke nicht vollbringen können, brauchen wir jemanden, der sie für uns getan hat. Und da kommt dann Rettung ins Spiel, da kommt dann Rechtfertigung ins Spiel, da kommt Jesus Christus ins Spiel. Jesus hat nicht nur die Strafe für unsere bösen Werke auf sich genommen, sondern er hat auch gute Werke vollbracht. Und seine guten Werke werden uns zugerechnet. So viel dazu erstmal an dieser Stelle, damit mich hier keiner wieder rausschmeißt. Es geht hier also in diesen ersten Kapiteln noch nicht darum, wie wir gerechtfertigt werden. Es geht erstmal nur darum, wie Gott Menschen gerechterweise richtet im Gericht. Es geht darum, die Gerechtigkeit Gottes zu beweisen, indem wie er verurteilt. Aber damit wir später im Römerbrief die Rechtfertigung verstehen, müssen wir den Anspruch Gottes an Gerechtigkeit verstehen. Und der Grundsatz ist hier in den Versen 10 bis 6 oder 6 bis 10, ist, dass Gott von uns erwartet, gute Werke zu tun und böse Werke nicht zu tun. Und wir Menschen, wir versagen in beiden Hinsichten. Zum Beispiel, drittes Gebot, du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Ein gutes Werk, das du tun sollst. Hast du das gemacht? Nein? Weiche von mir, du Übeltäter. Achtes Gebot, du sollst nicht lügen. Ein böses Werk, das du nicht tun darfst. Hast du das gemacht? Ja? Bitteschön, die Hölle ist für dich vorbereitet. Das ist Gerechtigkeit. Das ist Gottes Gerechtigkeit, die im Evangelium offenbar wird. So gerecht wird Gott richten. Der Grundsatz, nach dem Gott uns richten wird, ist allein der, ob du gehorsam gewesen bist oder nicht. Hast du meine Gebote erfüllt oder nicht? Wenn nicht, bist du verdammt. Das ist Gerechtigkeit. Und diese Gerechtigkeit, diese messerscharfe Gerechtigkeit, die wird zum Problem für uns Menschen. Weil niemand von uns diesem Maßstab an Gerechtigkeit gerecht werden kann. Vers 11. Denn es ist kein Ansehen der Person bei Gott. Damit macht Paulus jetzt den Juden klar, dass die Werke eines Menschen das allein Entscheidende sind und nichts, was ein Mensch sonst noch so vorzuweisen hat. Ob du Jude bist oder Grieche, ob du beschnitten bist oder unbeschnitten, ob du Mitglied der Kirche bist oder nicht, ob du getauft, konfirmiert, Bibelschule gemacht hast, Theologie studiert hast, ob du dem Bekenntnis der BEG Bielefeld zustimmst oder nicht, ob du Pastor oder Diakon bist, all das interessiert im Gericht Gottes nicht. Das sind alles so Etiketten, die wir Menschen uns ankleben, um vor Menschen irgendwie gerecht zu erscheinen oder irgendetwas zu gelten. Aber vor Gottes Thron wirst du nach deinen Werken gerichtet. und nicht nach dem, wem du zugehörig bist, woher du stammst oder was für einen Titel du hast. Das interessiert Gott nicht. Da interessieren Werke. Gott wird uns nach seinem Gesetz richten und das zeigt uns Paulus in den nächsten Versen. Und damit kommt Paulus jetzt zu der ersten Entschuldigung, die ein Jude vorbringen könnte, wenn Gott ihn verurteilt. Das Volk Israel ist Gottes auserwähltes Volk und Gott hat sein Volk bevorzugt, er hat es privilegiert behandelt, indem er ihnen durch seine Propheten die schriftliche Offenbarung oder das Gesetz mitgeteilt hat. Und dieses Privileg, das bringt Verantwortung mit sich. Paulus hat in den Versen 9 und 10 immer wieder gesagt, dem Juden zuerst als auch dem Griechen. Gott hat ihnen mehr Erkenntnis gegeben, deswegen erwartet Gott von den Juden mehr. Und deswegen werden die Juden zuerst gerichtet. Gott hat die Juden also privilegiert, er hat ihnen das Gesetz gegeben, aber dieses Privileg, es verleitet den Juden jetzt zu dieser Einbildung, Gott redet nur mit mir, er redet nicht mit den Heiden, er möchte nur mich retten, nicht die Heiden. Und diesem Denken entgegnet Paulus jetzt hier im Vers 12 und sagt, denn so viele ohne Gesetz gesündigt haben, werden auch ohne Gesetz verloren gehen. Und so viele unter dem Gesetz gesündigt haben, werden durchs Gesetz gerichtet werden. Es sind nämlich nicht die Hörer des Gesetzes gerecht vor Gott, sondern die Täter des Gesetzes werden gerechtfertigt werden. Damit sagt Paulus dem Juden jetzt, was bringt es dir, das Gesetz zu haben, wenn du es nicht tust? Wenn du das Gesetz hast, warum gehorchst du dem Gesetz nicht? Die Juden haben allen Ernstes gedacht, dass sie ihren Ungehorsam vor Gott einmal entschuldigen können, weil sie das Gesetz empfangen haben. Und hier im Vers 13 nimmt Paulus jetzt Bezug auf diesen Grundsatz, den er gerade erklärt hat und gesagt, um gerecht zu sein, musst du das Gesetz tun. Es reicht nicht, das Gesetz zu haben. Es reicht nicht, hier zu sitzen und eine Predigt zu hören, die dir Gottes Willen mitteilt. Es reicht nicht zu sagen, ich habe zu Hause im Regal eine Bibel im Schrank stehen. Da wird Gott dich fragen, und, hast du mal drin gelesen? Hast du gelesen, was ich von dir erwarte? Hast du das gemacht? Das wird Gott fragen. Gott erwartet Werke. Um vor Gott gerecht zu sein, muss das Gesetz erfüllt werden. Und das schafft der Jude genauso wenig wie der Heide. Wenn man diese Verse jetzt so liest, da könnte ja der Gedanke entstehen und man könnte sagen, ich kann ja verstehen, dass Gott den Juden nach seinem Gesetz richtet. Er hat es den Juden ja gegeben. Der Jude hat das Gesetz, er weiß Bescheid. Aber wieso will Gott dann den Heiden nach seinem Gesetz richten? Er hat es ihnen noch gar nicht gegeben. Wie kann Gott den Heiden nach einem Gesetz richten, das er ihnen gar nicht gegeben hat? Das ist so unfair. Und Paulus weiß, dass sich dieser Gedanke aufdrängt und deshalb geht er jetzt ab Vers 14 auf diesen Gedanken ein. Und er schreibt, denn wenn Nationen, die kein Gesetz haben, von Natur dem Gesetz entsprechend handeln, so sind diese, die kein Gesetz haben, sich selbst ein Gesetz. Sie beweisen, dass das Werk des Gesetzes in ihre Herzen geschrieben ist, indem ihr Gewissen mit Zeugnis gibt und ihre Gedanken sich untereinander anklagen oder auch entschuldigen. An dem Tag, da Gott das Verborgene der Menschen richtet, nach meinem Evangelium durch Jesus Christus. Ich hatte mal vor ein paar Jahren ein Mitarbeitergespräch mit meinem Chef. Und da fragte er mich so nach unserer Zusammenarbeit, ob ich zufrieden bin mit seiner Führung, ob ich mit seinem Verhalten zufrieden bin, ob ich da irgendwas an ihm auszusetzen habe. Und er wollte, dass ich ihm einfach Feedback zu seiner Tätigkeit gebe. Und dann habe ich eine Situation in der Vergangenheit angesprochen, wo ich sein Verhalten nicht in Ordnung fand. Ich habe Unterstützung von ihm erwartet, ich war überladen. Und er hat mich einfach so abblitzen lassen, so nach dem Motto irgendwie, weißt doch selber, mach's doch selber. Und das fand ich nicht in Ordnung, ich habe das angesprochen und dann sagte mein Chef, ja, das war nicht in Ordnung von mir, das entspricht nicht meinem moralischen Maßstab, so zu handeln, entschuldige, das war nicht richtig. Aber so sind wir Menschen nun mal, sagte er dann. Kein Mensch schafft es, seine eigenen moralischen Maßstäbe einzuhalten. Das sagte mir mein Chef. Und ich musste an genau diese Verse aus dem Römerbrief denken. Das ist erstaunlich, oder? Was ungläubige Menschen wissen. Er war ehrlich und es war richtig, was er gesagt hat. Auch Menschen, die Gottes Gebote nicht kennen, haben einen Sinn für richtig und falsch. Und sie erkennen auch ihre Unfähigkeit, das Richtige zu tun. Es gibt Gesetze, die Gott in die Natur des Menschen hineingelegt hat. Zum Beispiel, du sollst nicht töten. Jeder Mensch will leben. Es ist was unheimlich Böses, wenn ein Mensch mich tötet, das weiß jeder. Und somit ist jedem Menschen klar, du sollst nicht töten. Jeder Mensch möchte, dass ihm die Wahrheit gesagt wird. Ganz natürlich, das muss nirgendwo stehen. Jeder Mensch erwartet, dass man ehrlich mit ihm umgeht. Und deswegen ist dem Menschen klar, du sollst nicht lügen. Das weiß jeder Mensch. Das hat Gott in die Natur des Menschen hineingelegt. Trotzdem lügen Menschen. Ihr Gewissen verklagt sie und sie wissen, dass sie gesündigt haben. Und wenn Gott die Nationen eines Tages richten wird, dann wird er ihnen das Gesetz ihres Gewissens vorhalten. Er braucht gar nicht die Bibel rausholen und sagen, da steht's. Wird Gott nicht machen. Er hat ihnen die Bibel nicht gegeben, er wird sie auch nicht zitieren. Es wird völlig ausreichen, wenn Gott den Menschen ihr Gewissen vorhalten wird. All die verborgenen Gewissensbisse, dieses schlechte Gewissen, bei dem du dir gedacht hast, hoffentlich merkt das keiner. Genau diese Dinge, die werden dann auf den Tisch kommen. Und du wirst so überführt sein, dass du keine Entschuldigung mehr vorbringen können wirst. Es wird der Hammer fallen und du wirst verurteilt werden. Und deshalb bist du nicht zu entschuldigen, o Mensch. Ob es Jude ist oder Heide, ob du die Bibel hast oder nicht, ob du sie liest oder nicht, ob du gläubige Eltern hattest oder nicht, völlig egal, wer du bist, niemand wird sich vor Gott entschuldigen können. Wir sind schuldig vor Gott. Es gibt nur einen, der unschuldig ist, und das ist Jesus Christus, dem du dich unterwerfen musst, weil du seine Gerechtigkeit brauchst, um vor Gott bestehen zu können. Abgabefrist war schon längst vorbei. Gottes Gericht ist fällig. Du lebst in der Gnadenfrist. Gott hat dir noch einmal Aufschub gegeben. Bitte verachte diese Gnadenfrist nicht und kehre um zu deinem Retter. Amen.